Die heutige Lesung steht im Paulusbrief an die Epheser, Kapitel 5, Verse 1 bis 14. So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch keine gemeinen Worte, törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze, was sich nicht gehört, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten irreführen. Denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Teilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist schändlich nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbar wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Worte des lebendigen Gottes.
Danke sei dir, Herr.
Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir. Lasst uns beten, bevor ich in die Predigt einsteige. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Gib nun, dass wir darin auch deine Stimme hören. In Jesu Namen. Amen. Gott hat uns zu einer erneuerten Menschheit berufen, die Gemeinschaft mit ihm hat. Aus reiner Gnade hat er uns aus der Ferne errettet, uns nah zu ihm hingeholt und uns im tiefsten Innern verändert. Wer wir sind, ergibt sich ganz neu aus der Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Wir waren einst Kinder des Zorns, nun sind wir geliebte Kinder. Wir waren einst Finsternis, heißt es in Vers 8 hier, jetzt sind wir Licht im Herrn, Kinder des Lichts. Genauso tiefgreifend, wie Gott unser Wesen von Finsternis in Licht verwandelt hat, genauso tiefgreifend soll sich auch unser Verhalten ändern. Diese Reihenfolge ist unglaublich wichtig. Wenn man das Christsein vielleicht als Nichtchrist von außen betrachtet, dann könnte man meinen, dass man von Gott dadurch angenommen wird, dass man sich ordentlich verhält. Ja, gute Werke, Stichwort Nächstenliebe vielleicht, aber das dreht die Reihenfolge auf den Kopf. Als Christ will man nicht Gutes tun, um gerettet zu werden, sondern weil man durch das Vertrauen auf Jesus schon gerettet ist, will man Gutes tun. Ja, für das Christsein gilt also, sein, wer wir sind, kommt vor dem Tun, wie wir uns verhalten, was wir tun. Sein kommt vor dem Tun. Allerdings kommt Sein auch nicht ohne Tun, sondern Sein führt zum Tun. Das ist eine ganz wichtige Reihenfolge und die sehen wir wieder und wieder hier in diesem Abschnitt. Schauen wir uns das eins nach dem anderen an. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln noch offen. Kapitel 5, Vers 1, dort heißt es, als geliebte Kinder sollen wir Nachahmer Gottes sein. 5, Vers 3, als Heilige sollen wir gewissermaßen enthaltsam leben, um das zusammenzufassen. 5, 4, Dort wird wiederum die Identität als Heilige aufgegriffen und daraus folgert, was sich nicht gehört für Heilige. 5,5, dort geht es darum, wer nicht ein Erbteil hat im Reich Christi. Und implizit heißt das natürlich, Christen sind Erben von Gottes Reich. Wieder geht es um Identität. In 5,6 steht das Christsein im Gegensatz zu den sogenannten Kindern des Ungehorsams, die ihr Leben nicht an Gott ausrichten. Christen sind nicht mehr Kinder des Ungehorsams. Wieder geht es um Identität, wer wir sind. Und deshalb sind wir nicht mehr unter dem gerechten Zorn Gottes, weil Jesus am Kreuz den Zorn stellvertretend für uns ertragen hat. Und dann 5,8, als Abschluss, dort heißt es, ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn, Kinder des Lichts. Sein kommt vor dem Tun. Und in diesem Abschnitt will die Bibel zwar offensichtlich Orientierung für gutes und richtiges Verhalten geben. Vers 8 warnt ganz deutlich vor den schlimmen Konsequenzen, Entschuldigung, Vers 5, vor den Konsequenzen, wenn man sich dazu verführen lässt, so weiterzuleben wie bisher. Weiterleben wie bisher ist offensichtlich keine Option. Und Vers 11, wenn ihr euch das anschaut, dort wird zu einer klaren Abgrenzung von unfruchtbaren Werken der Finsternis aufgerufen. Also ganz klare Ansagen hier, wie man sich verhalten soll, aber die Motivation für die Verhaltensänderung liegt im neuen Sein, wer wir sind, dem neuen Menschsein in Christus. Gute Werke führen nicht zur Errettung, sondern sie sind die logische Folge, wenn Jesus sein Licht in unser Leben leuchten lässt. Riesenunterschied. Das als kurze Einleitung und Überblick dazu, dass wir den Bibeltext nicht missverstehen. Ja, dass wir nicht hier rauslesen, wir müssen uns so und so verhalten, damit wir gerettet sind. Nein, es ist gerade umgekehrt. Und deshalb heißt der erste Teil, den wir uns jetzt anschauen, der steht unter dem Aufruf, lebt als geliebte Kinder. Schauen wir uns nochmal den Anfang an, ab Vers 1. So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, zu einem lieblichen Geruch, als ein Opfergeruch. Diese Verse stellen ein Bindeglied zu dem dar, was davor gekommen ist, worüber Larry letzte Woche gepredigt hat. Und sie helfen uns, das Prinzip zu verstehen, an dem sich das gesamte christliche Leben orientiert. Das ist nicht praktisch. Ein Prinzip, an dem sich das ganze Leben orientiert. Und dieses Prinzip ist die Nachahmung Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes zu sein, bedeutet, in der Liebe zu leben, sagt Paulus in Vers 2. Und er gibt uns gleich das Vorbild mit dazu, an dem wir uns orientieren sollen. In der Liebe leben bedeutet, wie Jesus zu leben. Wenn wir Jesus nachahmen, wenn wir wie Jesus lieben, dann ahmen wir auch Gott nach. Ich denke, das ist für die meisten von uns bekanntes Terrain. Das kennen wir wahrscheinlich. Aber es ist, denke ich, wichtig, dass wir uns dieses Prinzip für unser Handeln immer wieder von neuem in Erinnerung rufen, denn wir vergessen es so leicht und wir denken manchmal wieder, ich kann mich durch gute Werke vor Gott akzeptabler machen. Nein, wir sind geliebte Kinder und deshalb wollen wir Gott nachahmen. Wie aber ahmen wir Gott, wie ahmen wir Jesus nach, woran zeigt sich seine Liebe? Naja, zuallererst als Hingabe für andere. Jesu Liebe zeigt sich in seiner Hingabe für andere. Das christliche Verständnis von Liebe ist Hingabe für andere, weil Jesus sich für uns dahingegeben hat. Es gibt ja alle möglichen Ideen über Liebe. Manchmal denkt man bei Liebe vielleicht zuerst an ein Gefühl. Das christliche Verständnis ist, dass es eine Entscheidung ist. Manchmal denken wir an ein intensives Verlangen. Ja, so wie ich morgens sage, ich liebe Kaffee. Nur so ein Beispiel, rein zufällig gewählt. Und wenn man mit so einem Verständnis ankommt, mit diesem intensiven Verlangen, dann muss man vorsichtig sein, dass man dieses Verständnis von Liebe nicht auf Menschen anwendet. Ja, von meinem Kaffee habe ich nämlich ganz bestimmte Erwartungen. Ja, geschmackliche Erwartungen muss er erfüllen. Er muss sich willig in sein Schicksal ergeben, ja, meinen Bauch warm machen. Ja, wenn ich einem Menschen in Liebe begegnen will, dann wären diese Erwartungen, also im übertragenen Sinne, fehl am Platz. Ja, und da wäre es wahrscheinlich schnell vorbei mit Liebe. Also wichtiger Punkt fürs Frühstück morgen, ich darf meine Mitmenschen nicht wie Kaffee behandeln. Christliche Liebe basiert auf der Liebe von Jesus. Jesus hat sich für uns hingegeben, nicht nachdem wir seine Erwartungen erfüllt haben, sondern davor und trotz allem. Jesus hat auch nicht zuerst Hingabe von anderen erwartet, sondern er hat Hingabe für andere gezeigt. So heißt es hier. Und dann heißt es hier, das war sein Opfer für Gott. Ja? Gott gefällt es, wenn Menschen ihn nachahmen, indem sie sich für andere hingeben, so wie Jesus. Das gefällt Gott. Das ist wie ein lieblicher Geruch in seiner Nase. Wenn Hingabe für andere also das Markenzeichen christlicher Liebe ist, dann ist das genaue Gegenteil die Erwartung von Hingabe von anderen. Ja, also das ist der nächste Punkt. Es geht hier nicht um Hingabe von anderen. Lesen wir dazu die Verse 3 und 4 und schauen uns ein paar Beispiele an, wie diese Hingabe von anderen sich ausdrücken kann im Leben. Dort heißt es ab Vers 3, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch keine gemeinen Worte, törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze, was sich nicht gehört, sondern vielmehr Danksagung. Ja, also hier werden 4 problematische Verhaltensweisen angesprochen, wie Hingabe von anderen aussehen kann, nämlich Unzucht, Unreinheit, Habsucht und in Vers 4 zusammengefasst unsere Worte, die Sprache. Und vielleicht gleich vorneweg, die Unreinheit, dort gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ob sich dieser Begriff auch auf Sexualität bezieht, so wie die Unzucht auch. Aber es ist wahrscheinlicher, dass es hier nicht um Sexualität geht, sondern einfach um einen Auffangbegriff für jedes Verhalten, das nicht Gottes reiner Liebe entspringt, sondern unserem Verlangen. Ja, heute konzentrieren wir uns aber nicht auf die Unreinheit, das würde den Rahmen komplett sprengen, sondern wir konzentrieren uns auf die anderen 3, Unzucht, Habsucht und Worte, weil Paulus die hier auch in den Vordergrund stellt. Fangen wir mit dem Begriff Unzucht an. Etwas außer Mode geraten, er steht als ganz simple Definition, er steht einfach für praktizierte Sexualität außerhalb der Ehe. Ja, aus biblischer Perspektive sollte man vielleicht zuerst betonen, dass Sex an sich nichts Schmutziges ist. Gott hat Sex geschaffen, sonst gäbe es ihn nicht und er ist gut. Wem es schwerfällt, das zu glauben, da muss man mal den Anfang des Hoheliedes lesen. Ich habe hier einen Vers rausgenommen, dort heißt es, er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Ja, Sex ist gut. Aber auch bei Sex könnte man im übertragenen... Auch bei Sex könnte man im übertragenen Sinn sagen, Sein kommt vor dem Tun. Sein kommt vor dem Tun. Das Sein drückt sich im Ehebund aus, indem man sich lebenslange Treue verspricht. Dieses Versprechen drückt die Hingabe für den anderen aus. Ja, ist also ein Ausdruck christlicher Liebe. Im Tun drückt sich dieses Verbundensein miteinander aus. Ja, Sex in der Ehe ist Ausdruck der Hingabe für anderen, Ausdruck der Liebe Gottes und wo diese Hingabe für andere eine Ehe regiert, da ist sie auch eine wunderbare Grundlage für die Familie. Das ist zumindest das Idealbild für die Ehe, aber auch im christlichen Bereich wird das nicht immer so gelebt. Ja, wir sind alle noch am Wachsen und am Werden. So viel also zu Sex in der Ehe. Was ist dann das Problem mit Unzucht? Na, Unzucht will ein, oder Sex außerhalb der Ehe will ein Legitim, oder Sexualität, könnte man vielleicht sagen, also praktizierte Sexualität, will ein legitimes menschliches Verlangen stillen, aber auf illegitime Weise. Ja, Unzucht geschieht ohne das öffentliche Versprechen, sich dem anderen ganz hinzugeben. Und das ist egal, wie das geschieht, ob durch Pornografie oder Prostitution oder außereheliche Lebensgemeinschaften. Man verschafft sich salopp gesagt Zugang zum Körper eines anderen, um ein Verlangen zu stillen. Ohne dass dabei ein öffentliches Treueversprechen, ohne dass dabei Hingabe für den anderen im Vordergrund steht. Ja, und deshalb entspricht es nicht Gottes Plan. Ja, ein Verlangen nach Intimität wird gestillt, aber ohne den Treuebund. Und das ist so unvereinbar mit dem Christsein, dass, schaut euch das mal hier an, dass es nicht einmal genannt werden soll. Ja, geschweige denn ausgelebt. Nicht einmal genannt, geschweige denn praktiziert. Also Paulus lässt da keinen Millimeter nach. Und ich hoffe, wir sind da ähnlich ernst, wie wir das praktizieren. Das war Unzucht, ja, keine ganz einfachen Worte. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Kommt aus der Bibel, nicht von mir. Zweitens die Gier. Also ich habe hier die Habsucht mit Gier ersetzt, denn der Begriff hier steht für mehr als materielle Habsucht, ja, immer mehr besitzen wollen. Und wie schon gesagt, sind Gier und Unzucht zwei Seiten derselben Medaille. Ja, es ist jedes Mal ein Verlangen nach mehr und mehr und mehr, das sich nicht sättigen lässt. Unzucht ist also in dem Sinne quasi ein Spezialfall von dieser Gier. Interessanterweise wird materielle Habsucht als wiederum weiterer Spezialfall ja momentan tatsächlich in unserer Gesellschaft auch problematisiert. Vielleicht nicht immer auf die durchdachteste Weise, da kann man durchaus berechtigte Kritik ausüben, aber trotzdem müssen wir uns als Christen, denke ich, die Frage gefallen lassen. Haben wir uns vielleicht diesem unersättlichen Verlangen, diesem Streben nach immer mehr, haben wir das vielleicht für uns zum Lebensprinzip erhoben? Haben wir es von der Welt übernommen, diese Gier, und haben es für uns zum Lebensprinzip erhoben? So eine Gier, die geht auf Kosten anderer, ja, davon kann man ausgehen. Und das kann natürlich in unserer Gesellschaft, wo man das nicht so direkt merkt, kann das ganz unbewusst geschehen. Erscheint vielleicht auch auf den ersten Blick harmlos, ja. Wenn ich jetzt, wenn mir was einfällt, was ich jetzt brauchen könnte, und ich gehe auf Amazon, kaufe mir das und es kommt, wirkt eher harmlos, oder? Also mir geht das so und mir ist es auch persönlich lange nicht aufgefallen, wie gedankenlos und automatisch man seine Gier befriedigen kann, weil eben alles so einfach da ist. Ja, man kann sich einfach alles kaufen, was man will. Und dann merkt man gar nicht, dass da ständig diese Gier am Wirken ist. Aber die Botschaft, die Paulus hier für uns hat, die die Bibel hier für uns hat, ist ganz klar. Gewohnheitsmäßige Gier steht auf derselben Stufe wie Unzucht. Ja, und in Vers 5 heißt es ganz klar, die Stellen, wenn es gewohnheitsmäßig ist und wir das einfach okay finden und uns dem nicht widersetzen, dann stellt das sogar eine Gefahr für die Errettung dar. Ja, keiner, der sich als Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger oder und Habsucht wird hier mit Götzendiener gleichgesetzt, der so lebt und das okay findet und sich nicht davon abkehrt, keiner hat ein Erbteil im Reich Gottes. Das sind richtig heftige Worte. Ja, Paulus will nicht, dass Christen das auf die leichte Schulter nehmen. Ja, also das, wo wir das merken, ja, wo wir das in einem eigenen Leben merken und durch den Heiligen Geist werden ja unsere Sinne da geschärft, da erfordert das ein ganz entschlossenes Gegensteuern im christlichen Leben. Aber gleichzeitig müssen wir uns in Erinnerung rufen, sein vor tun. Ja? Wir sind nicht errettet, indem wir uns so verhalten, sondern wir verhalten uns so, weil wir gerettet sind. Aber Frage für uns zum Mit nach Hause nehmen, wo werden wir gerade von Gier getrieben? Ja, welches Verlangen sucht gerade die Kontrolle über uns? Das kann Unzucht sein, Pornografie, das kann die Gier nach immer mehr sein auf Amazon, eBay oder was auch immer. Es kann so vieles sein. Das war der zweite Punkt. Drittens, Sprache. Worte machen einen großen Unterschied, das ist uns, glaube ich, bewusst. Im Jakobusbrief wird die Zunge mit einem kleinen Feuer verglichen, das einen ganzen Wald anzünden kann. Und auch Jesus hat bekannterweise gesagt, dass das, was aus unserem Herzen kommt, also unsere Worte, die sind es, die uns unrein machen. Nicht das, was in uns hineingeht, sondern das, was aus uns herauskommt, unsere Worte. Worte drücken etwas darüber aus, was uns im Innern beschäftigt, sagt Jesus damit. Und Paulus fordert uns hier dazu auf, dass wir darüber reflektieren, was wir sagen. Ja, dass unsere Worte reflektieren, wer wir innerlich schon sind. Ja, und einerseits sagt er hier solche Worte, wie sie in Vers 4 genannt sind, gemeine Worte, törichtes Geschwätz, leichtfertige Witze, die gehören einfach nicht in die Gegenwart Gottes, das sagt er hier. Aber andererseits müssen wir auch die Gefahr vor Augen führen, die in solchen Worten stecken. Ja, wenn wir das in Worte fassen, dann kommunizieren die etwas. Ja, die schaffen Kommunität, Worte schaffen Gemeinschaft. Wenn wir also etwas in Worte fassen, in unserer Gemeinschaft ausdrücken und sie akzeptiert werden von anderen, dann ist das schon mal der Grundstock für unsere Gemeinschaft und damit auch der erste Schritt zur Verwirklichung dieser Worte. Ja? Was für eine Gemeinschaft entsteht dann aus gemeinen Worten, törichtem Geschwätz und leichtfertigen Witzen? Das wollen wir doch nicht. Das sind wir doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir diese Liste anschaust. Wenn ich sie mir anschaue, merke ich, da ist bei mir noch Luft nach oben. Ja, und bei dir vielleicht auch. Und vielleicht können wir da Wege finden, wie wir uns helfen können, dass wir unsere Worte so fassen, wie sie hier wie Paulus oder wie die Bibel sich das denkt. Und ich denke, oft wissen wir ja auch, dass, also zumindest im Nachhinein, dass wir dies oder jenes besser nicht gesagt hätten. Ja, kennt ihr das? Man geht weg und denkt, oh. Ja, und ich denke, da merkt man, wie wir in dem Moment von einem bestimmten Verhalten kontrolliert worden sind. Ein bestimmtes Verlangen, Entschuldigung. Ja, da war ein Verlangen da. Und es ist einfach durchgerutscht, ja. Es ist einfach passiert. Vielleicht war das ein Geltungsbedürfnis in dem Moment. Und deshalb hat man was gesagt, was nicht passend war. Vielleicht auch ein Bedürfnis nach Respekt, nach akzeptiert sein, nach mitreden wollen. Ich denke, ihr kennt das alle. So viele Sachen, so viele Verlangen treiben uns dazu, Worte zu wählen, die dann am Ende nicht mehr Gottes Plan für unser Leben entsprechen. Ja, also gerade Humor und Witze, die ja so sehr von der Spontanität leben, sind da vielleicht besonders gefährdet, deshalb werden sie hier auch ausdrücklich erwähnt. Und wieder müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, also Humor ist eine gute Sache, ja, ist von Gott geschaffen. Aber mit fehlgeleiteten Witzen können wir ganz schnell andere herabwürdigen, ganz anders, ganz schnell ein Klima schaffen, in dem das ungesund ist. Ja, Humor soll nicht verletzend sein, soll auch nicht einfach nutzlos sein, aber er darf kreativ sein und aufschlussreich und stärkend für den, der einfach über diesen neuen Einblick lachen darf. Ja, Christen dürfen ruhig mehr Humor ausdrücken, aber der Humor soll die Hingabe für andere ausdrücken, ja, die Liebe und anderen dienen, nicht uns selbst. Das ist ein Riesenthema für mich, für euch vielleicht auch, und vielleicht können wir uns da gegenseitig ermutigen, dass wir das einfach gut hinkriegen. Okay, zum Glück sagt Paulus uns hier nicht nur, was wir nicht sagen dürfen. denn sonst wäre das schon schade, wenn es dann beim Abendessen draußen auf einmal ziemlich still wird, weil auf einmal jede Äußerung so eine Bedeutungsschwere in sich tragen muss, ja, von der dann jedes lockere und fröhliche Gespräch im Keim erdrückt wird. Das wäre furchtbar. Und damit das nicht geschieht, fasst die Bibel hier in einem Wort zusammen, wodurch unsere Gespräche charakterisiert werden sollen, nämlich Danksagung. Danksagung bringt es auf einen Punkt, was wir in unseren Gesprächen im Ausdruck bringen sollen. Ja, in Dankbarkeit sagen wir, Jesus ist genug für uns. Jesus stillt alle unsere Bedürfnisse. Psalm 23, er weidet uns auf grüne Aue, er führt uns zum frischen Wasser. Ja, das sind Dinge, wenn wir die glauben, dann kommt daraus Danksagung. Und wenn das unser Innerstes kontrolliert, dann wird das unser Leben wegdirigieren von Gier und Selbstsucht. Ja, wenn Dankbarkeit unser Innerstes kontrolliert, dann wird es früher oder später auch in unseren Worten hörbar werden. Und dann greift diese Dankbarkeit Stück für Stück auf andere über. Ja, unsere Worte schaffen eine Gemeinschaft und Dankbarkeit ist eben ansteckend in dem Sinne, dass es eine Gemeinschaft der Dankbarkeit erzeugt. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Und es passt so vollkommen zum Evangelium, wer wir sind, dass wir das, glaube ich, auch in unserer Gemeinschaft betonen wollen, wofür wir Grund haben, dankbar zu sein. Zu diesem Abschnitt gibt es noch viel zu sagen, aber lasst uns zum zweiten Teil kommen und der heißt, lebt als Kinder des Lichts. Vers 8. Dort heißt es, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Wenn wir nur diesen Aufruf am Ende mitnehmen würden, dann würden wir die eigentliche Hauptsache, glaube ich, übersehen. In diesem Vers, den er beinhaltet ja viel mehr als nur den Aufruf. Gott sagt dir nicht, ihr seid teils Finsternis, teils Licht. Ja, seht ihr das? Er sagt, ihr seid Licht im Herrn. Und die Bibel sagt ja auch nicht, jetzt versucht mal Licht zu sein. Ja, die Bibel sagt, ihr seid Licht. Ja, Gottes Wort sagt, ihr wart Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht im Herrn. Das passiert, wenn jemand zum Glauben kommt. Hier zeigt Gott uns, wer wir in Christus wirklich sind. Keine Finsternis mehr. Wir sind Licht im Herrn. Das geschieht, wenn jemand zu Jesus umkehrt. Und wie das genau vor sich geht, das wird später erklärt in den Versen 13 und 14. Wie geschieht also diese Umwandlung von Finsternis in Licht? Laut Vers 13 geschieht das in zwei Schritten. Ja, in Vers 13 heißt es dazu, alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbart wird, das ist Licht. Also der erste Teil handelt davon, dass zuerst das Licht in die Finsternis scheinen muss und dort den ganzen Schmutz und die Sünde aufdecken muss in einem Menschen, damit das, was in der Finsternis ist, aufgedeckt wird. Ja, solange, also nur als Beispiel, solange Gier und Pornografie und andere Unreinheit in der Finsternis verborgen liegen, kann sich nichts ändern. Es muss offenbar werden, muss aufgedeckt werden. Für den Menschen. Ja, aufgedeckt bedeutet hier so viel wie überführt. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Das Licht offenbart und überführt Sünde. Ja, das ist die Bedeutung vom ersten Teil hier. Das Licht offenbart die Finsternis, offenbart die Sünde in uns und überführt sie. Was genau dieses Licht ist, haben wir noch nicht angeschaut. Das kommt gleich. Aber das ist der erste Schritt. Alles wird aufgedeckt. Und Gott sei Dank ist das nicht der Endpunkt. Denn sonst wäre es ein Punkt der Hoffnungslosigkeit. Es folgt ein zweiter Schritt und am Ende von Vers 13 heißt es, alles, was offenbar wird, das ist Licht. Sprich, das, was durch das Licht offenbar wird, das ist Licht oder das ist schon zum Licht geworden. Es wird von der Finsternis befreit und offenbart und wird in dem Zuge verwandelt und Licht. Das ist die Verwandlung, wenn jemand vom Nichtglauben zum Glauben kommt, von der Gottesferne zur Nähe. Alles, was Finsternis war, wird Licht. Der Heilige Geist erleuchtet das Innere. Ist das mit dir passiert? Aber wenn noch nicht, dann möchte ich einladen zum Glauben an Jesus. Was Besseres gibt es nicht, um deine Finsternis in dir zu verdrängen. Wenn das Licht Gottes in einem Menschen zu wirken beginnt, dann beginnt ein Mensch, sich anders wahrzunehmen. Ja, er beginnt, die Finsternis in sich selbst zu erkennen, seine Schuld vor Gott, seine Ferne von ihm. Und das ist der erste notwendige Schritt. Ohne ihn kann man nicht verstehen, warum Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Ja, erst wenn man versteht, dass man vor Gott schuldig ist, dass diese Finsternis mit Schuld kommt und mit Sünde, erst dann kann die gute Nachricht vom Kreuz von Jesus die Finsternis vertreiben. Erst dann wird das Kreuz zu einer guten Nachricht. Denn dann erkennt man, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Für meine Schuld. Man fängt an zu staunen. Ja, man begreift, dass Jesus sich aus reiner Liebe für uns hingegeben hat. Wie unfassbar ist das? Ja, merkt ihr, wie das Licht anfängt zu leuchten in einem, wenn man diese Wahrheiten begreift. Und wenn man das glaubt, dann wird es Licht. Und wenn man seine Hingabe für uns begreift, dann wird Hingabe für andere zum neuen Lebensprinzip. Das ist Nachfolge von Jesus. Ja, und dann sind wir Licht in Jesus, im Herrn. Und Jesus beginnt durch uns die Finsternis in anderen aufzudecken, damit auch sie Licht werden. Also hier werden drei Schritte eigentlich genannt. Wie ein Nichtchrist zum Christ kommt, zum Christsein kommt und wie ein Christ zum Licht für andere wird. Ja? Und dieser Aufruf, lebt als Kinder des Lichts, spielt eine unglaublich wichtige Rolle darin, wie andere zum Glauben kommen. Ja? Denn wir sind das Licht, das in der Welt leuchtet. Oder durch das Jesus in dieser Welt leuchtet. Durch uns kommen Menschen zum Glauben, weil der Heilige Geist durch unser Leben und durch unsere Worte wirkt. Wenn wir jetzt also nochmal zurückblicken auf den ersten Teil, könnte man sagen, also da ging es darum, als geliebte Kinder Gott nachzuahmen, das ruft uns auf das Licht zu schauen, ja, auf Jesus zu schauen. Hier nun geht es darum, dass wir dadurch im Herrn selbst ein Licht in der Welt sind. Ja, und deshalb sollen wir als Kinder des Lichts leben, damit es für andere sichtbar ist, damit das Leben, damit die Finsternis in dieser Welt erhellt wird. Und Paulus nennt hier drei Bereiche, wie wir als Kinder des Lichts leben. Und der erste ist, fruchtbar zu leben. Fruchtbar leben. In Vers 9 nennt Paulus drei Werte, die das christliche Leben kontrollieren sollen. Und die werden als Frucht des Geistes bezeichnet. Das ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sind schon zwei Punkte zu weit. Nochmal zwei zurück. Es geht nicht. Okay, ist egal. Dann sind sie eben da. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit, diese drei sind die Frucht des Geistes. Ja, diese drei machen es aus, ob wir fruchtbar leben. Ja? Und wir sehen den Kontrast zum selbstsüchtigen Leben aus dem ersten Teil. Ja, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit sind per Definition nicht selbstbezogen, sondern sie sind Werte, wie die Dankbarkeit übrigens, Werte, mit denen wir anderen auf selbstlose Weise dienen. Ja, diese drei machen einen riesen Unterschied in einer Welt, die ich schreit. Ja, eine Welt, in der eigene Rechte, eigene Vorteile im Vordergrund stehen. Ein Leben, das sagt, du zuerst, Hingabe für andere, leuchtet wie ein Licht. Das bedeutet es, als Kinder des Lichts zu leben. Diese drei haben natürlich eine so breite Bedeutung, dass es gar nicht einfach ist, immer zu wissen, was denn jetzt eigentlich gerecht und großzügig und wahrhaftig ist. Und deshalb sagt Paulus in Vers 10, wir sollen prüfend leben. Ja, das ist der zweite Punkt, prüfend leben. Wir sollen prüfen, Vers 10, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüfend leben bedeutet, dass wir Gottes Willen für bestimmte Situationen erkennen. Das schließt sicherlich das Gebet mit ein, aber im Vordergrund steht hier das Prüfen. Ja, jedes Prüfen braucht einen Standard und das ist natürlich Gottes Wort, wo er offenbart hat, was ihm gefällt und was nicht. Diese Fähigkeit zum Prüfen soll jeder in der Gemeinde haben, nicht nur die Pastoren, nicht nur die Leiter, sondern jeder. Ja, dieser Brief ist an die ganze Gemeinde gerichtet. Aber natürlich ist es gut, wenn man in der Gemeinde als Einzelner eine zweite Meinung einholen kann. Ja, denn das Leben ist oft kompliziert. Und was jetzt genau gerecht ist, was genau gütig ist und was jetzt eigentlich genau der Wahrheit entspricht, ist nicht immer so einfach zu erkennen. Dazu brauchen wir reifere Menschen in der Gemeinde, damit wir uns über diese Dinge unterhalten können. Also, wir sollen fruchtbar leben, wir sollen prüfend leben und drittens, wir sollen überführend leben. Das ist mein letzter Punkt. Über das Aufdecken durch das Licht haben wir uns schon Gedanken gemacht. Und in Vers 11 ermahnt Paulus ausdrücklich noch einmal, schaut es euch an, und dort heißt es, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Das ist der Punkt, den wir uns gerade eben schon angeschaut haben. Deckt sie vielmehr aus. Also er fasst da im ersten Teil quasi nochmal alles zusammen, was er davor über Gier und Unzucht, unsere Worte und Unreinheit gesagt hat. Also er möchte eine klare Abgrenzung im Lebensstil von Christen. Aber die Abgrenzung im Lebensstil soll natürlich für andere erkennbar sein. Sie soll überführend sein. Das heißt, es heißt nicht, dass man sich von den Menschen abgrenzt, sondern dass man sich im Verhalten unterscheidet. Und finstere Werke aufzudecken kann auch nicht heißen, dass man sich über andere stellt. Das passt nicht mit dem Christsein zusammen. Oder dass man andere an den Pranger stellt. Das ist dann alles nicht gemeint. Sondern es bedeutet genau das, was wir vorhin schon betrachtet haben, nämlich, dass jemand zur Einsicht über sein falsches Verhalten kommt. Dass er Einblick in seine Finsternis gewinnt. Das heißt, wir müssen ganz behutsam, zwar irgendwo konfrontieren, aber behutsam konfrontieren, wenn es möglich ist. In Liebe den anderen ansprechen. Denn unser Ziel ist, dass der andere selbst zum Licht im Herrn wird. Das ist unser Ziel bei alledem. Nicht der Welt zu sagen, oh, du bist ja so schlecht, ne? Für dich ist keine Hoffnung. Nee, wir wollen liebevoll die Wahrheit und die Güte und die Gerechtigkeit Gottes widerspiegeln. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Hingabe für andere ist das Vorbild, das Christus uns vorgelebt hat. Lasst unserem Sein das Tun folgen. Lasst uns nicht einfach nur sein, sondern lasst dem das Tun folgen. Dankbarkeit für Jesus in unserer Sprache ist der erste Schritt. Er heilt unsere Gemeinschaft von Gier, von allem Verlangen, vor allem, wenn eben diese Dankbarkeit unsere Gespräche erfüllt und erhält. Und als Kinder des Lichts soll unser Lebensstil anders sein, damit andere überführt werden, damit andere am Ende in das Licht von Gottes Gegenwart kommen. Wir werden heute Abendmahl feiern, das seht ihr schon. Das ist das Bild per se für die Hingabe Jesu für andere. Lasst uns daraus gestärkt werden, damit wir fruchtbar leben und als Kinder des Lichts in dieser Welt wandeln. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir dafür, was wir sind in Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir geliebte Kinder sind. Wir danken dir, dass wir Heilige sind Wir danken dir, dass wir Licht im Herrn Jesus sind. Bitte stärke uns, dass wir als Kinder des Lichts leben und uns abgrenzen durch unsere Werke, durch unseren Lebensstil. Mach du uns dankbar und durch unsere Dankbarkeit lass uns genügsam werden. Lass uns zufrieden sein auf eine Weise, die die Welt überführt von deiner Güte, von deiner Gerechtigkeit, von deiner Wahrheit. In Jesu Namen. Amen.